Es gibt in der Literaturgeschichte eine lange Liste von Schriftstellern, die auch Mediziner waren. Man denke nur an Gottfried Benn, der vor allem im ersten Gedichtband seine Erfahrungen als Arzt in Lyrik verwandelt hat. Der 1981 geborene David Fuchs arbeitet als Oberarzt an der Onkologie der Uniklinik in Linz und hat nun ebenfalls sein literarisches Debüt vorgelegt. Bevor wir verschwinden, heißt der Roman, der im Heimann Verlag erschienen ist und über den ich nun mit dem Autor sprechen möchte. Guten Tag, Herr Fuchs.
Guten Tag, Herr Hirte.
Herr Fuchs, Hauptfigur in Ihrem Roman ist der Medizinstudent Benjamin, der ein vierwöchiges Praktikum auf der Krebsstation eines Krankenhauses absolviert. Der Text beginnt allerdings nicht bei kranken und sterbenden Menschen, sondern bei Schweinen, insbesondere bei der zweijährigen Sau Adelheid, die, man glaubt es kaum, im Keller, wenn ich mich richtig erinnere, des Spitals defibrilliert wird. Herr Fuchs, wie kommt es denn zu dieser außergewöhnlichen Maßnahme?
Also im Buch, in der Fiktion, ist das eine Studie über Reanimation oder über Defibrillation mit elektrischem Strom unter Wasser, die da im Tierversuchslabor des Krankenhauses durchgeführt wird. Und der Protagonist Ben ist dort als, ja, im Grunde als studentischer Mitarbeiter beschäftigt, hier zu helfen.
Ist das normal, dass im Krankenhaus solche Versuche durchgeführt wird? Sie müssen das ja wissen.
Sicherlich nicht in jedem Haus, in unserem zum Beispiel nicht. Also ich hatte jetzt im richtigen Leben mit Tierversuchen nichts zu tun bisher, also weder an Schweinen noch an sonst irgendwelchen Tieren. Aber natürlich gibt es Tierversuche in den verschiedenen Fachgebieten, auch aber nicht nur an Schweinen. Aber das kommt jetzt nicht aus meiner persönlichen Erfahrung.
Ihre Hauptfigur Benjamin bzw. Ben scheint ja ein ganz besonderes Verhältnis zu den Schweinen zu haben. Beschreiben Sie doch mal, was Benjamin für ein Typ ist und wie der Ich-Erzähler mit dieser Szenerie und den Schweinen umgeht.
Dieses Schwein zu Beginn des Buchs ist ihm sehr ans Herz gewachsen. Also er gibt und die Mitarbeiter dort im Labor geben den Tieren Namen, sie behandeln sie zum Teil recht menschlich, also sie tätscheln und streicheln sie. Sie haben auch Schwierigkeiten, sozusagen diese Tiere loszulassen, wenn es denen sehr schlecht geht. Also er hat da schon ein gewisses Verhältnis zu diesen Schweinen wie zu einem Menschen oder auch zu einem Haustier aufgebaut.
Lustigerweise werden die Schweine nach den Kollegen benannt. Die heißen dann zum Beispiel Pomp, so heißt ein Oberarzt an dieser Klinik. Und ich habe mir natürlich gedacht, da kann es ja auch zu Verwechslungen kommen. Also man weiß dann vielleicht nicht so genau, ist da jetzt das Schwein mit gemeint oder doch der Kollege. Haben Sie sowas mal erlebt?
Oder ist der Kollege ein Schwein? Ja, es ist, nein, das tatsächlich nicht. Aber diese Szene oder diese Tatsache ist erfunden, aber es ist im Krankenhaus schon so, dass es da zum Teil auch unter Kollegen schon einen sehr derben Humor und lustig rauen Tonfall geben kann. Und das habe ich versucht, mit dieser Tatsache da zu transportieren. Also das hat schon einen gewissen Hintergrund, wenn auch das Detail nicht echt ist, aber der Tonfall und der derbe Humor durchaus.
Parallel zum kurzen Leben der Versuchsschweine erzählen Sie von sehr unterschiedlichen sterbenskranken Patienten. Darunter ist Ambros Wegener, der Ex-Freund des Ich-Erzählers. Was löst denn das Wiedersehen auf der Krebsstation bei Benjamin aus?
Naja, er kommt auf die Station, auf die er eigentlich nicht einmal will. Also er muss dieses Praktikum absolvieren, es interessiert ihn auch das Fach nicht. Und kommt in diese typische Situation eines Praktikanten oder Studenten, der auf die Station kommt. Es hat dort niemand auf ihn gewartet. Es ist alles sehr neu, unsicher. Er weiß nicht so recht, wohin und was er tun soll und bekommt dann gleich einmal die erste Arbeit, die erste Blutabnahme, sofort nach wenigen Minuten aufgebrummt. Und dann kommt es noch dazu, dass er bemerkt, dass dieser Patient, dem er Blut abnehmen soll, sein Ex-Freund ist, von dem er nicht einmal wusste, dass der überhaupt krank ist, geschweige denn auf einer Onkologie liegt. Und das in dieser ohnehin schon sehr unangenehm, unsicheren Situation, das zieht ihm dann ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Und dann funktioniert zwei Minuten später diese Blutabnahme auch nicht unbedingt so, wie er sich das vorgestellt hat. Also da habe ich versucht, ihn sozusagen hier auf dem falschen Fuß zu erwischen und ihn zu erschüttern.
Sie schildern dann ja ein sanftes Annähern der beiden im Zeichen des Todes. Viel Zeit bleibt ihnen nicht. Was kann denn der eine für den anderen tun?
Im Grunde ist es gerade das, was für Ben sehr schwierig ist und auch die Grundsituation, die mich für diesen Roman interessiert hat. Was passiert, wenn hier ein Jungmediziner auf jemanden trifft, dem sehr nahe steht, seinen Ex-Freund in dem Fall, und der Ben in dieser Doppelrolle eines sozusagen Angehörigen und aber auch eines werdenden Profis irgendwo gefangen ist, aber dann doch wieder in keiner dieser beiden Rollen so richtig angekommen ist oder agieren kann. Also er kann als Student dem Professionellen nicht besonders viel helfen und auch das private Verhältnis der beiden ist ja zumindest zu Beginn auch nicht sehr nahe, die haben sich ja getrennt. Und das war es, was mich auch beim Schreiben interessiert hat, diese Doppelmühle zwischen sozusagen machtlosem Jungmediziner und auf der anderen Seite auf eine andere Weise machtlosen Angehörigen und wie der dann in dieser Situation agiert.
Ambrose betreibt ein morbides Fotoprojekt. Was hat es damit auf sich?
Er ist ein Hobbyfotograf, auch schon seit Teenager-Tagen gewesen. Was ihn interessiert und was er macht, ist, dass er Dinge und später auch Menschen fotografiert, kurz bevor sie verschwinden, also wie im Titel des Romans. Auf der einen Seite, das erfährt man später, hat er dann sehr viele seiner Besitztümer entsorgt, weggegeben, weggeworfen und sie davor fotografiert, aber dann eben auch Menschen, kurz bevor sie verschwunden, also gestorben sind. Und er versucht sich da diesem Moment des Sterbens oder des Verschwindens möglichst nahe anzunähern mit diesen Fotos, mit diesen Bildern.
Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie gesagt haben, neben der Arbeit als Arzt möchte ich auch als Schriftsteller reüssieren?
Also das Schreiben war zuerst da, also vor der Medizin, Jahre vor der Medizin. Ich wollte nie Arzt werden, also das war mir als Teenager immer, habe ich glaube ich sogar wirklich gesagt, das ist so ziemlich das Letzte, was mich interessiert. Und das habe ich mir dann im Zivildienst als Sanitäter sehr schnell anders überlegt. Aber das Schreiben war die ganze Zeit da, auch während dem Studium und später, damals großteils Lyrik. Und vor einigen Jahren wollte ich dann diese schriftstellerische Tätigkeit in der Prosa, aber dann zum Teil auch in der Lyrik auf ein professionelleres Niveau heben und habe mir dann gedacht, okay, jetzt gehe ich das einmal aktiv an und mit viel Energie und mit dem Ziel, schauen wir mal, ob das dann wer drucken und wer lesen will. Und das ist jetzt zum Glück gelungen.
Welche literarischen Vorbilder haben Sie und waren das möglicherweise auch schreibende Ärzte? Sie haben ja gerade von Lyrik gesprochen, also da denkt man natürlich, wie ich das auch in der Anmoderation gesagt habe, auch an Gottfried Benn.
Also Gottfried Benn mag ich tatsächlich sehr, vor allem die frühen Gedichte, also diese mit medizinischem Hintergrund, die Krebsbaracke natürlich und die anderen aus diesem Zyklus oder aus dieser Phase. Und ich habe mich schon auch damit beschäftigt, mit schreibenden Ärzten aus der Literaturgeschichte, aber auch in der Lyrik, da vor allem im angloamerikanischen Bereich gibt es da eine relativ aktive Szene mit sehr interessanten Männern und Frauen, die da schreiben. Raphael Campbell zum Beispiel, ein amerikanischer Lyriker. Literarische Vorbilder in dem Sinn, also dass ich gesagt habe, ich möchte so schreiben wie der oder diejenige, habe ich nicht, aber natürlich Lieblingsautoren, deren Sprache oder deren Inhalte ich sehr mag.
Zum Beispiel?
In der Lyrik mit weitem Abstand Lutz Seiler, dessen Lyrik ich sehr, sehr schätze, Prosa auch, aber ich mag ihn vor allem wegen seiner Lyrik und von den älteren oder schon verstorbenen Autoren, zum Beispiel Paul Celan, den ich sehr viel gelesen habe. In der Prosa lese ich relativ viele Debüts und sehr viel österreichische Autoren. Da war es in letzter Zeit Daniel Wisser, der den Buchpreis gewonnen hat, dessen Buch ich sehr, sehr gemocht habe, auf viele Arten. Ansonsten auch Bonnet und Seiler, deren Prosa ich auch sehr mag und ich versuche, relativ breit zu lesen.
Das ist ja sehr interessant, denn oftmals erlebe ich, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller selber weniger lesen, jedenfalls weniger zeitgenössische Literatur. Wenn Sie jetzt die Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen lesen, lenken die Sie ab von Ihrer eigenen Arbeit als Schriftsteller oder können Sie das gut trennen? Möglicherweise gibt es ja auch die Gefahr, dass man dann so, sagen wir mal, einen gewissen Tonfall übernimmt.
Das ist sicher gefährlich und deswegen trenne ich das auch. Also die Phasen, wo ich viel lese, sind dann üblicherweise Phasen, in denen ich wenig schreibe. Jetzt gerade schreibe ich sehr viel und lese fast nichts. Das versuche ich schon zu trennen und die Gefahr, die kenne ich natürlich. Das in der Lyrik habe ich das schon ganz stark bemerkt, wenn ich da, was weiß ich, Seiler oder Celan intensiv gelesen habe und dann selbst geschrieben habe, dann sind das Dinge, die klingen dann schon sehr epigonal. Und die muss man dann auch wieder verwerfen. Also den Mechanismus oder die Gefahr kenne ich schon und deswegen trenne ich das zeitlich. Auf der anderen Seite finde ich es unheimlich wichtig, gerade für mich jedenfalls, als Autor viel zu lesen, gerade auch die ganz großen Autorinnen und Autoren, weil man Eigentlich denke ich nur auf die, er doch bemerkt, wie macht die das, wie schreibt der das, warum hat er jetzt diesen Handlungsbogen so gesetzt, warum die Sprache auf diese Weise. Da kann man sich schon, ohne dass man jetzt abschreibt, glaube ich, schon viel an Handwerk auch abschauen beim Lesen.
Was mir aufgefallen ist bei der Lektüre Ihres Buches, so viel kann ich dann doch auch sagen, Sie schreiben nicht epigonal. Wie aber würden Sie selbst Ihre Sprache beschreiben?
Also die Sprache in diesem Roman, aber auch sonst, jedenfalls bisher, habe ich versucht, sehr reduziert zu gestalten. Auf der einen Seite, weil ich das einfach beim Schreiben und auch selbst beim Lesen schätze und mag. Und auf der anderen Seite habe ich schon versucht, die Sprache absichtlich sich nicht in den Vordergrund drängen zu gestalten und sehr einfach zu machen, auch wegen des Themas des Buchs, weil das ja ein sehr, sehr emotionales Thema ist und da besteht, glaube ich, wenn man da eine sehr opulente oder blumige Sprache wählt, schnell die Gefahr, dass das kitschig wird. Also habe ich versucht, die Protagonisten und die Handlung in den Vordergrund und die Sprache sehr einfach und eher im Hintergrund zu gestalten.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie gerade viel schreiben. Arbeiten Sie jetzt also am nächsten Buch und spielt das wieder im Krankenhaus?
Ich arbeite am nächsten Buch, da bin ich gerade in der Phase des ersten Entwurfs oder des ersten Manuskripts. Es wird keine Fortsetzung und es wird auch kein Krankenhausroman mehr werden, aber ich glaube, man darf sicher sein, dass da in diesem Buch auch jemand krank wird und dass auch Krankenhausszenen geben wird. Aber es wird kein zweiter Roman, der wieder nahezu ausschließlich im Krankenhaus spielt. Das wäre mir dann doch zu langweilig, nochmal dasselbe zu schreiben.
Die Arbeit auf der Onkologie, da braucht man ja nicht viel Fantasie zu haben, ist ganz gewiss eine große Herausforderung. Inwieweit dient Ihnen auch die literarische Verarbeitung solcher Erfahrungen auf der Krebsstation auch als psychische Entlastung?
Also eine psychische Entlastung oder Psychohygiene, wie man das auch mit einem wenig charmanten Begriff nennt, ist extrem wichtig, um diesen Job und viele andere im Krankenhaus machen zu können. Und man muss sich da schon ganz aktiv Dinge suchen, die einen auch nach Jahren oder Jahrzehnten psychisch gesund bleiben lassen. Und das ist für verschiedene Menschen sind es verschiedene Dinge. Für mich ist es die Literatur oder das Schreiben eigentlich nicht wirklich. Also jedenfalls nicht die Dinge, die ich veröffentlichen würde. Also Schreiben oder das Roman schreiben oder auch die Gedichte schreiben hat für mich jetzt keine Tagebuchfunktion in dem Sinn. Meine Entlastung hole ich mir in Dingen, die ich nur für mich schreibe, zum Teil, zum Großteil aber beim Sport, das viel zu wenig und viel mehr noch bei meiner Familie.
Das war David Fuchs über seinen Roman Bevor wir verschwinden, der im Heimon Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.